Großer Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, dass du allmächtig bist, dass du allgegenwärtig bist und dass du nie einen Fehler machst. Wir danken dir dafür, dass du barmherzig und gnädig bist. Wir danken dir dafür, dass du aus Liebe zu uns deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du alles für uns vollbracht hast, damit wir Sündenvergebung und ewiges Leben empfangen dürfen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Herr der Gemeinde bist und dass du Gemeinde baust. Wir bitten dich, dass du bei all den Personen bist, die um deines Namens willen verfolgt werden. Wir bitten dich, dass du ihnen gnädig bist, dass du ihnen Kraft schenkst, auszuhalten und dass durch ihre Situation auch ihre Verfolger und Peiniger zum Glauben kommen. Herr Jesus, wir bitten dich darum, dass noch viele Menschen den Weg zu dir finden, damit sie nicht verloren gehen. In diesem Zusammenhang bitten wir dich, dass du die Missionsarbeit weltweit segnest. Wir bitten dich aber auch, dass du die Missionsarbeit von Gröblis und von Friedhelm segnest, dass durch ihre Arbeit noch viele Menschen gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, wir bitten dich, dass du Menschen ihre Herzen öffnest, damit sie dein Wort aufnehmen, damit sie erkennen können, dass nur du Sündenvergebung und ewiges Leben schenken kannst. Herr, wir bitten dich auch, dass du uns als Gemeinde öffnest, in dem Sinne, dass noch viele Menschen kommen und hier die wunderbare Botschaft hören. Lass du uns Menschen einladen, lass du uns auch Menschen davon erzählen, was du in unserem Leben bewirkst, dass wir Zeugnis geben von dem, was du in uns bewirkst. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du diesen Gottesdienst segnest. Und wir bitten dich, dass du bei all den Kranken, bei den Schwachen, bei den Trauernden bist. Schenke du Trost, schenke du Kraft und richte auf, was niedergeschlagen ist. Wir bitten dich auch ganz besonders, dass du Heilung schenkst bei all den Personen, die krank sind. All das legen wir in deine Hand und bitten dich, dass du alles recht führst, wie du es immer machst. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. In Jesu Namen. Amen. In der heutigen Predigt zum dritten Gebot geht es darum, dass wir Gottes Namen nicht missbrauchen. Aber welches ist der Eigenname Gottes? Die Antwort darauf finden wir in 2. Mose Kapitel 3. Ich lese uns daraus einige Verse. Wer eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, mit mir zusammen 2. Mose Kapitel 20 aufzuschlagen. Und zwar, 2. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 6 und die Verse 13 und 14. 2. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 6 und 13 und 14. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Vers 13. Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich lade ein, mit mir zusammen den Predigttext aufzuschlagen. Ich lese uns aus 2. Mose Kapitel 20, den 7. Vers. 2. Mose Kapitel 20, den Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Stellen wir uns vor, es ist Samstag vor Mittag und wir verrichten unseren Einkauf. Während wir gerade ein paar Tomaten aussuchen, hören wir, wie jemand hinter uns klar und deutlich unseren Namen ruft. Unsere natürliche Reaktion ist die, dass wir uns umdrehen und fragen: Ja, bitte? Wenn nun die Person, die unseren Namen gerufen hat, darauf antwortet: Ach, nichts, dann fühlen wir uns veräppelt. Im 3. Gebot verbietet Gott, seinen Eigennamen zu missbrauchen. Was das im Einzelnen heißt, wollen wir uns anhand von 4 Fragen vergegenwärtigen. Erste Frage: Wie lautet der Eigenname Gottes? Wörtlich heißt es in unserem Vers: Du sollst den Namen Jahwe, deines Gottes, nicht missbrauchen. Jahwe ist, wie wir bereits in der Einleitung gehört haben, der Eigenname Gottes. In 2. Mose Kapitel 3 offenbart sich Gott zum ersten Mal mit seinem Eigennamen. Das ist etwas Besonderes. Wenn beispielsweise ein Student seinen Dozenten nur als Herr Professor kennt, dieser Professor dann aber auf den Studenten zukommt und sagt: Ich bin Michael, dann ist das etwas außerordentlich Besonderes. Der Professor will damit seine Verbundenheit und seine Nähe zum Studenten ausdrücken. Ähnlich können wir uns das auch zwischen Gott und Mose, zwischen Gott und dem Volk Israel vorstellen. Gott offenbart sich Mose und dem Volk Israel mit seinen Eigennamen. Damit will Gott seine Verbundenheit mit Israel bekunden. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk, mein Eigentum. Damit Israel weiß, mit wem sie es zu tun haben, gibt Gott sich ihnen zu erkennen. Er stellt sich ihnen vor. Jahwe ist sein Name. Jahwe bedeutet so viel wie: Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Mit anderen Worten: Jahwe ist der sich Gleichbleibende. Jahwe verändert sich nie. Bei ihm ist kein Wechsel des Lichts noch der Finsternis. In Offenbarung Kapitel 1 sagt Jesus von sich selbst: Ich bin, der da ist und der da war und der da kommt. Im Hebräerbrief Kapitel 13 heißt das in ähnlicher Weise: Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Kurzum, was im Alten Testament über Jahwe ausgesagt wird, wird im Neuen Testament über Jesus ausgesagt. Das ist kein Zufall, sondern muss im Zusammenhang der göttlichen Dreieinigkeit gesehen werden. Gott stellt sich Mose und dem Volk Israel aber nicht nur mit seinem Eigennamen vor, sondern er macht gleichzeitig einen doppelten Bezug. Der erste Bezug liegt darin, dass Gott sagt, Jahwe ist mein Name und ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist deshalb so wichtig, weil sich Gott selbst Abraham, Isaak und Jakob nicht mit seinem Eigennamen vorgestellt hat. Mose ist der erste Mensch, der den Eigennamen Gottes erfährt. Deshalb ist dieser Bezug zu Abraham, Isaak und Jakob so wichtig. Gleichzeitig macht Gott damit deutlich, dass er nicht vergessen hat, was er Abraham, Isaak und Jakob rund 500 Jahre vorher verheißen hat. Der zweite Bezug liegt darin, dass Jahwe gleichzeitig auch der Schöpfer aller Dinge ist. Für die meisten von uns steht das außer Frage, aber in der damaligen Welt, in der man viele Götter kannte, war dies ein Paukenschlag. Der Schöpfergott, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott, der das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat, ist ein und derselbe Gott. Und sein Name ist Jahwe. Indem, dass Gott seinen Namen offenbart, offenbart Gott auch sein Wesen. Immer wieder betont die Bibel, dass Gott ein heiliger Gott ist. Deshalb sprechen die Juden den Eigennamen Gottes, also Jahwe, gar nicht aus. Er ist für sie absolut heilig. Um den Missbrauch des Eigennamen Gottes zu verhindern, haben sie sogar überall im Alten Testament, wo der Name Jahwe steht, die Vokale verändert. Das heißt, im hebräischen Text stehen die Konsonanten vom Wort Jahwe, aber die Vokale vom Wort Adonai. Wenn man den Eigennamen Gottes jetzt im Hebräischen lesen will, so liest man Jehova. Damit wollten die Juden vorbeugen, dass man den Eigennamen Gottes nicht missbraucht. Auch deutsche Bibelübersetzungen schreiben in der Regel Herr mit Großbuchstaben, wo Jahwe steht. Von diesem jüdischen Respekt Gott gegenüber können wir noch sehr viel lernen. Denn Gottes Heiligkeit unterscheidet ihn maßgeblich von uns Menschen. Wir Menschen sind Sünder im Gegensatz zu Gott, der heilig, mächtig und erhaben ist. In seiner Gegenwart kann kein Mensch bestehen, so heilig ist er. Mose musste sich die Sandalen ausziehen, als er sich dem brennenden Dornbusch näherte, denn der Boden, auf dem er stand, war aufgrund Gottes Anwesenheit heilig. Beim Bundesschluss durfte sich niemand dem Berg Sinai nähern, weil Gott in seiner Heiligkeit anwesend war. Wer sich dennoch näherte, musste sterben. Als Mose nach 40 Tagen vom Berg Sinai herabgestieg, wo er mit Gott geredet hatte, strahlte sein Gesicht. Niemand konnte Mose ansehen, deshalb musste er eine Decke auf sein Angesicht legen. Wir Menschen können in Gottes Gegenwart aufgrund seiner Heiligkeit nicht existieren. Ich finde es deshalb erschreckend, wie respektlos heutigen Tags vor allem die jüngere Generation mit Gott umgeht. Jesus ist so der Kumpel von nebenan, mit dem man chillen kann. Und Gott wird schamlos zu einem Wunschautomaten degradiert, der mir gefälligst meine Träume und Wünsche zu erfüllen hat. Dieses Gottesbild oder dieses Gottesverständnis beeinflusst dann leider auch vielerorts den Gottesdienst oder die Form des Gottesdienstes. Von Gottesdienst kann man eigentlich gar nicht mehr reden. Shows, Wellness, Spektakel. Das ist, was in vielen Gemeinden unter Gottesdienst verstanden wird. Aber mit Heiligkeit, Respekt und Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott hat das Ganze nichts mehr zu tun. Wisst ihr, manchmal wünschte ich mir, dass Gott in seiner Allmacht und Heiligkeit wieder einmal so richtig donnern würde, wie damals beim Berg Sinai, damit wir wachgerüttelt werden. Und jetzt kommt ein zweiter Paukenschlag. Dieser absolut heilige und allmächtige Gott lässt sich herab, geht mit den Menschen auf Augenhöhe und teilt ihm seinen Namen mit. Er möchte mit uns eine persönliche Beziehung eingehen. Können wir uns vorstellen, was das bedeutet? Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Ist Jahwe bereits dein Gott? In unserem Text heißt es, du sollst den Namen Jahwe deines Gottes nicht missbrauchen. Ist Jahwe bereits dein Gott? Hast du bereits eine persönliche Beziehung zu Gott? Gott ist nicht irgendwie ein abgehobenes Wesen, das mit unserem Leben hier auf Erden nichts zu tun hat oder zu tun haben möchte. Ganz im Gegenteil. Gott interessiert sich für dich. Du und ich, wir liegen ihm am Herzen. Ihm ist es nicht gleichgültig, wie es dir geht und was du so erlebst. Er möchte an deinem Leben teilhaben, dieser heilige Gott. Und das Größte ist, er möchte dich von dem Grundübel deines Lebens befreien, und das ist die Sünde. Die Sünde belastet nicht nur unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen, sondern sie hat auch die Beziehung zu Gott zerstört. Vor Gott sind wir alle wegen unserer Sünden schuldig. Als Warnung hat Gott uns in der Bibel sogar das Strafmaß für unsere Schuldhaftigkeit mitgeteilt. Es lautet: ewige Verdammnis in der Hölle. Ewig heißt zeitlich unbegrenzt und Hölle heißt gemäß Offenbarung 20, Vers 10, Feuer und Schwefelsee. Niemand von uns, der heute hier anwesend ist, wird am Tage des Gerichts sagen können, ich habe nicht gewusst, dass die Verdammnis in der Hölle ewig ist. Aber wir sind diesem Urteil, diesem Strafmaß nicht einfach hilflos ausgeliefert. Es gibt einen Ausweg, es gibt eine Möglichkeit, der höllischen Strafe zu entfliehen. Und das ist die Umkehr von unserem sündhaften Lebenswandel und damit die Hinwendung zu Jesus Christus mit der Bitte um Vergebung aller unserer Sünden. Jeder, der glaubend Jesus Christus von ganzem Herzen darum bittet, der Herr in seinem Leben zu werden, wird durch den Heiligen Geist innerlich von Neuem geboren. Diese Entscheidung, diese demütige Bitte ist die Voraussetzung, dass Gott uns durch Jesus Christus zu seinem Kind macht. Dabei ist wichtig, dass wir diese Entscheidung in Form eines Gebetes klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Wenn ich ein Auto kaufen möchte, dann fragt mich der Händler auch irgendwann, wollen Sie das Auto kaufen, ja oder nein? Dazwischen gibt es nichts. So ist es auch mit dem ewigen Leben. Entweder wir haben Jesus Christus als Herrn und Retter in unser Leben aufgenommen, oder wir haben ihn und das ewige Leben nicht. Im Hinblick auf die Ewigkeit gibt es nur Himmel und Hölle. Das Ganze mit Himmel und Hölle wäre absolut nicht schlimm, wenn man jederzeit den Aufenthaltsort wechseln könnte. Oh, mir gefällt es nicht in der Hölle, zack, ich bin im Himmel. Das ist nicht möglich. Die Entscheidung, ob wir in den Himmel kommen oder in die Hölle gehen, wird hier auf Erden getroffen. Die Entscheidungsfrist läuft mit unserem Tod hier auf Erden ab. Danach ist ein Wechsel von Hölle zu Himmel und glücklicherweise von Himmel zu Hölle nicht mehr möglich. Das wird am Beispiel vom reichen Mann und dem armen Lazarus deutlich. Die Entscheidung, Jesus um Vergebung meiner Sünden zu bitten und ihnen mein Leben aufzunehmen, hinauszuschieben, ist weitaus riskanter und folgenschwerer, als im Schneesturm mit Sommerreifen, ohne Autoversicherung und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Bergen herumzurasen. Es gibt Menschen, die sagen, was ist das für ein Gott, der uns erstens eine Entscheidungsfrist setzt und zweitens, wenn wir in die Hölle kommen, dann uns ewig dort drinnen lässt. Darauf antwortet die Bibel, erstens haben wir Menschen aufgrund unserer Sünde die ewige Verdammnis verdient. Zweitens hat Gott aus Liebe in Jesus Christus einen Ausweg für uns alle geschaffen. Und drittens ist es Gnade, dass Gott unsere Entscheidungsfrist bis zu unserem Lebensende ausgedehnt hat. Es ist die Liebe, die Güte und die Gnade Gottes, die uns zur Umkehr ruft. Triff heute noch die wichtigste Entscheidung deines Lebens, sofern du sie noch nicht getroffen hast. Morgen kann es bereits zu spät sein. Wir kommen zur dritten Frage. Wie wird Gottes Name missbraucht? Wörtlich heißt es in unserem Text, du sollst den Namen Jahwe, deines Gottes, nicht zu nichtigem oder nicht zu falschem oder nicht zu lügenhaftem aussprechen. Denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht. Ich möchte hier zwischen einer konkreten und einer allgemeinen Auslegung unterscheiden. Zuerst zur konkreten Auslegung. Wenn wir Gottes Eigennamen nicht zu nichtigem oder lügenhaftem aussprechen sollen, dann ist hier in erster Linie an den Schwur im Namen Jahwes zu denken. Zur Zeit des Alten Testaments war es so, dass man zwei Arten von Versprechen kannte. Die eine Art des Versprechens war die, dass man etwas versprach und sich daran hielt oder eben auch nicht. Die erste Art des Versprechens wurde nicht so ernst genommen. Wenn man aber etwas mit Nachdruck versprechen wollte, dann legte man einen Schwur bzw. einen Eid ab. In diesem Schwur wurde dann in der Regel Gott als Garant für das Versprechen herangezogen. Damit sollte die hundertprozentige Garantie zum Ausdruck gebracht werden, dass man sein Versprechen halten würde. Bürge dieses Versprechens war Gott. Im Alten Testament finden wir viele solcher Eide. So zum Beispiel musste der Knecht Abrahams vor Abraham im Namen Jahwes schwören, dass er Isaak nicht eine kananitische Frau aussuchen würde. Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht mit einem Schwur. David schwor Saul, dass er die Nachkommen Sauls nicht ausrotten würde. Und so weiter. Mit dem dritten Gebot wird im Rahmen des Alten Testaments das Schwören im Gottes Namen nicht grundsätzlich verboten. Denn in 5. Mose 6, Vers 13 lesen wir, Jahwe, dein Gott, sollst du fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Mit dem dritten Gebot wird also lediglich das falsche oder lügenhafte Schwören im Namen Jahwes verboten. Nach 3. Mose 5, Vers 4 kann das heißen, dass man unbedacht einen Schwur im Namen Jahwes ausspricht und später merkt, ach, Mensch, ich kann das doch nicht halten. Aber es kann auch heißen, dass ich bewusst lüge und diese Lüge mit einem Schwur im Namen Jahwes verstärke. In 3. Mose 5, Vers 22 und 23 wird als Beispiel angeführt, dass jemand eine verlorene Sache gefunden hat, aber mit einem Schwur im Namen Jahwes behauptet, dass sie ihm gehört. Eine Lüge mit einem Schwur bestätigen oder bekräftigen. Menschen können untereinander schwören. Sie können Gott etwas schwören, zum Beispiel ein Gelübde, das sie Gott versprechen und mit einem Schwur bestätigen. Und Gott kann Menschen etwas schwören. So zum Beispiel schwört Gott Abraham, dass er viele Nachkommen haben, dass er das Land Kanaan erben wird und dass in ihm alle Völker gesegnet werden sollen. Aber aus neutestamentlicher Perspektive sollen wir Christen überhaupt gar nicht schwören. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Der Grund dafür, dass wir Menschen nicht schwören sollen, liegt darin, dass der Schwur nach Hebräer 6, Vers 16 ein absolutes Versprechen ist, mit hundertprozentiger Sicherheit, dass das eintritt, was wir versprechen. Weil wir Menschen aber nicht allmächtig sind und somit letztendlich für alle Versprechen keine hundertprozentige Garantie geben können, müssen wir bei jemandem schwören, der diese Garantie geben kann. Und das ist einzig und allein Gott. Damit fungiert Gott aber in unserem Schwur als Garant. Das heißt, indem wir schwören, machen wir uns Gott zum Garanten für das, was wir versprechen. Das Problem dabei ist, dass Gott nicht immer unsere Spielchen mitspielt und nicht automatisch für unsere Versprechen bürgt. Wenn dagegen Gott schwört, dann schwört er bei sich selbst. Denn er kann bei nichts Höherem schwören als bei sich selbst. Und weil er allmächtig ist, vermag er auch seinen Schwur mit hundertprozentiger Garantie zu erfüllen. Das erklärt, warum wir Menschen nicht schwören dürfen, Gott aber ja. Für uns Christen gibt es nur ein Ja, das Ja bedeutet, und ein Nein, das Nein bedeutet. Nun zur allgemeinen Auslegung. Gott will mit diesem dritten Gebot grundsätzlich deutlich machen, dass wir seinen Eigennamen nicht mit irgendetwas in Verbindung bringen, das seinem heiligen Wesen widerspricht. Das kann zum Beispiel beim Aussprechen eines Fluches der Fall sein. Ein Fluch ist ein machtgeladenes Wort, bei dem derjenige, der den Fluch ausspricht, Gott quasi damit beauftragt, seinen Feind etwas Böses anzutun. Das widerspricht aber dem heiligen Willen Gottes, der sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch beleidigen. Nicht fluchen. Gottes Name wird auch dann missbraucht, wenn wir ihn als Tarnung für unsere eigene Gottlosigkeit verwenden. Dazu ein Beispiel. In den vergangenen Tagen konnte man überall in den Nachrichten von Tim Cook, dem Chef des Apple-Konzerns, lesen, meine Homosexualität ist ein Geschenk Gottes. Also, wenn Homosexualität mit Gottes Namen in Verbindung gebracht wird, dann ist das eine Abscheulichkeit, die kaum zu überbieten ist. Eine dritte Variante, den Namen Gottes zu missbrauchen, ist die, dass wir Gottes Namen in Gedankenlosigkeit verwenden. Beispielsweise erklärt der Nachbar uns, was ihm gestern passiert ist, und wir antworten, ach Gott. Oder beim Abwaschen fällt ein Glas zu Boden und wir rufen, o je, oder o Jesus. Oder mit vollen Händen klemmen wir uns die Finger bei der Haustüre und schon tönt es wie aus der Posaune, Heiland, Sack und ähnliches. Es ist mir fast zu schlimm, diese Sachen auszusprechen. Ferner wird Gottes Name auch in einer Unmenge von Witzen missbraucht. Vielleicht erzählen wir selber keine solche Witze, in denen Gott als Spaßfigur auftritt. Aber wenn jemand einen solchen Witz erzählt, dann lachen wir aus vollem Herzen mit. Damit machen wir uns auch schuldig am dritten Gebot. Und schließlich missbrauchen wir Gottes Namen auch dann, wenn wir ihn und seinen Namen lästern. Gotteslästerung ist die verächtliche Beschimpfung und Verfluchung des Gottesnamens. Gotteslästerung kann durch verschiedene Weise geschehen. So zum Beispiel lästern wir Gott, wenn wir sozial schwache Leute unterdrücken. Sprüche 14, Vers 31. Wenn wir Gott ungehorsam sind, wenn wir uns selber etwas anmaßen, was nur Gott zusteht. Denken wir da zum Beispiel an die Irrlehrer, die behaupten, ich bin der Christus, ich bin der Messias. Grundsätzlich kann man sagen, wenn Kinder Gottes in Sünde leben, dann führt das dazu, dass Gottes Name und sein Wort verlästert werden. Dabei hat Gott im dritten Gebot ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er jeden, der seinen Namen missbraucht, nicht ungestraft lassen wird. Unsere Aufgabe als Christen ist es nun, zu prüfen, in welchen Bereichen unseres Lebens wir den Namen Gottes missbrauchen und zu Nichtigem aussprechen. Da gilt es dann vor Gott, mit reuigem Herzen Buße zu tun. Und damit komme ich zur vierten und letzten Frage der Predigt. Wie verwenden wir Gottes Namen richtig? Auch hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Gottes Namen zu ehren und zu verherrlichen. Voraussetzung ist natürlich, dass wir zuerst im Glauben an Jesus Christus von unseren Sünden gereinigt werden und somit vor Gott als Heilige und Gerechte erkannt werden. Nicht, weil wir das etwa verdient hätten, sondern weil Gott so gnädig und barmherzig ist und uns die Gerechtigkeit in Christus anbietet. So zum Beispiel können wir Christen Gottes Namen durch Gesang und Lieder ehren. Voraussetzung ist natürlich, dass die Liedtexte der Bibel entsprechen und wir diese von ganzem Herzen mitsingen. Ferner können wir Gottes Namen im Gebet verherrlichen. Dass er uns seinen Namen mitgeteilt hat, ermöglicht das Gebet. Wir können ihn direkt anreden. Als Christen dürfen wir ihn sogar respektvoll unseren Vater nennen, weil wir im Glauben an Jesus Christus zu seinen Kindern geworden sind. Zudem wird Gottes Namen verherrlicht, wenn wir die gute Nachricht verkündigen, dass Jesus Christus für alle Menschen gestorben ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht für ewig verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Jesus sagt, wir Gläubige sind das Licht der Welt. Und unser Licht soll vor den Nichtgläubigen leuchten, damit sie unsere guten Werke sehen und Gott verherrlichen. Und schließlich soll unser ganzes Leben Gottes Namen verherrlichen. Gottes Namen mit unserem Leben zu verherrlichen kann heißen, dass ich meine Gaben in der Gemeinde einsetze, damit Gott verherrlicht wird. Oder es kann heißen, dass ich bewusst ein Leben im Gehorsam Gottes Wort gegenüber lebe. Die Vergebung unserer Sünden in Jesus Christus und das Leben in der Heiligung sind die Voraussetzung, dass wir im Vater unser beten dürfen, dein Name werde geheiligt. Ich fasse die Predigt zusammen. Der allmächtige und heilige Gott, in dessen Gegenwart wir Menschen aufgrund unserer Sündhaftigkeit nicht existieren können, lässt sich herab und teilt uns seinen Namen mit. Jahwe, ich bin, der ich bin, ist sein Name. Er möchte mit uns eine persönliche Beziehung eingehen. Dieser Beziehung steht jedoch die Sünde im Wege. Sündenvergebung erhält jeder, der Jesus seine Sünden bekennt und ihn als den Herrn in sein Leben aufnimmt. Das dritte Gebot verbietet den Eigennamen Gottes zu Nichtigem oder zu Lügenhaftem auszusprechen. Gottes Namen missbrauchen wir dann, wenn wir zum Beispiel gedankenlos seinen Namen nennen, Gottes Namen verwenden, um unsere Gottlosigkeit zu tarnen, oder den heiligen Namen Gottes durch unser Fehlverhalten lästern. Stattdessen sollen wir Gottes Namen mit Liedern, mit Gebeten, ja mit unserem ganzen Leben ehren und verherrlichen. Gott helfe uns darin. Amen. Großer Gott und Vater im Himmel, du hast so einen wunderbaren Namen, einen heiligen Namen. Und damit, dass du deinen Namen uns offenbart hast, hast du uns auch dein Wesen kundgetan. Du bist absolut heilig und absolut gerecht. Vor dir können wir nicht bestehen. Und doch hast du uns aus Gnade die Möglichkeit gegeben, im Glauben an Jesus Christus Sündenvergebung und ewiges Leben zu erlangen. Durch Jesus Christus dürfen wir dich unseren Vater nennen. Das ist so wunderbar. Herr, und ich bitte dich, dass du uns hilfst, in allen Lebensbereichen dich und deinen Namen zu ehren und zu verherrlichen. Es geht darum, dass du zu Ehren kommst. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. In Jesu Namen. Amen.